Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge vom Steuerfunk, aufgenommen am Abend vom 4. Dezember 2025 und erscheinen wird unsere Folge 16 am 14. Dezember 2025. Und ich habe das Glück, dass du wieder da bist, Andreas. Wir haben uns schon gesprochen.
Servus.
Hallo. Hallo und einen wunderschönen Abend. Und es ist wirklich toll, dass es wieder geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch. Das ist immer ein Vergnügen, ja.
Ja, für mich auch ganz besonders. Und jetzt wollen wir gleich mal schauen. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt und wir haben es gerade durchgesprochen. Das ist eine lustige Geschichte wird heute. Wir werden uns ganz kurz über die Vorsorgepauschale und das Thema, wie klappt es denn mit den privaten Krankenversicherungsbeiträgen und den Elstern, unterhalten. Das ist so unser erstes schönes Thema und werden dann weitermachen mit aktuellen Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung, mit dem Steueränderungsgesetz 2025, das heute im Bundestag verabschiedet worden ist. Wir werden uns mit der Aktivrente, die morgen im Bundestag, soweit ich gesehen habe, verabschiedet werden soll, unterhalten. Und beide Gesetze, das Steueränderungsgesetz wie die Aktivrente, sollen ja dann am 19.12. im Bundesrat verabschiedet werden. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist und vielleicht haben wir da noch ein bisschen was oder aber wir verschieben es einfach auf die Nachweihnachtsfolge.
Das ist praktisch die Nikolaus-Komponente, ne? Weil für die liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen das ja vor Nikolaus und man weiß ja nie genau, was am Morgen im Schuh ist und deswegen lassen wir das noch offen, ne?
Genau.
Aber es kommt so ja Weihnachten, wir's. Sebastian, oder?
Ja. Müssen wir doch ein Weihnachtsgeschenkle verstecken. Genau. Schauen wir mal.
Gut. Unser Weihnachtsgeschenk. Ein BMF schreiben. Ja. Also gut, jetzt machen wir wieder ernst. Ja.
Schon gut angeteasert. Aber ich würde sagen, Vorsorgepauschale ist ein interessantes Thema. Wir hatten es ja schon erzählt gehabt, die Vorsorgepauschale, da haben wir die großen Änderungen zum 01.01.2026 bezüglich der Privatkrankenversicherten. Die privaten Krankenversicherungsbeiträge werden ja erstmalig für die Januarabrechnung ausgeliefert über Elstern. Einmal für die Vorsorgepauschale, einmal für den steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers. Und das ersetzt ja ein bisheriges Papierverfahren. Und das ist ja das Tolle eigentlich für den Lohnbuchhalter. Er muss jetzt den Papierbescheinigungen nicht mehr nachrennen und kriegt die Daten frei Haus geliefert. Und soweit ich das höre, muss ich sagen, ganz allgemein hört man nur Gutes davon. Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren. Aber da frage ich dich mal, hast du was anderes gehört?
Nee, Sebastian, also was ich immer feststelle, ist so ein bisschen diese Skepsis gegenüber solche Übermittlungsverfahren. Das könnte jetzt frech sein, was ich aber nicht bin. Das kommt von Elena, aber ich nehme es zurück. Okay, Elena war SV, aber da gibt es so eine gewisse Vorbehalt, aber in der Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Ich glaube, keine große Versicherungsgesellschaft musste resigniert aussteigen. Aber sonst, also ich bleibe dabei als Praktiker, also da stehe ich dazu, auch wenn es vielleicht Kritik gibt. Ich finde, das ist ein großer Fortschritt, dass das vielleicht jetzt so in kleine Fälle mal hängt, aber dieses Papierverfahren war einfach Käse.
Also ich denke auch. Also
und ich glaube, im Großen und Ganzen, Sebastian, lief es auch, glaube ich, ganz gut.
Ja, ne? Genau, also ich kann nur so sagen, das, was wir bisher an Rückmeldungen haben, ist, die allermeisten Arbeitgeber haben die Elstern schon bekommen mit den PKV-Beiträgen. Wir haben ja auch noch als Verwaltung bis zum 5.12. Zeit, um das entsprechend zu machen. Und dann gucken wir mal, dass das auch klappt. Und ich denke auch, das wird funktionieren. Und dann muss man halt schauen.
Wir hatten ja schon mal einen Podcast dazu gemacht und da feststellt, also eigentlich gibt es auch, wenn es nicht klappen sollte, Sebastian, gibt es eigentlich noch genug Möglichkeiten. Genau. Wenn das wirklich technisch nicht funktioniert, dann einfach nur mal für alle zum Trost, dann steigern wir halt ums Papierverfahren um. Ne? Also wenn es wirklich technisch nicht funktioniert, sagt man zum Arbeitnehmer, sieht, da hängt was, bitte Papierverfahren.
Genau, das ist ja der wesentliche Punkt. Man kann da immer entsprechend auf das Papierverfahren zurück und dort gehen. Einsteigen.
Jetzt ist mir gerade auch. Im Ausland muss man halt dran denken, vielleicht, weil das bei uns in der Grenzecke schon durchaus mal vorkommt. Da muss man einfach dran denken, da sollen die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen beim Wohnsitzfinanzamt sich den Freibetrag eintragen lassen, kommt dann auch über die Elstamm-Datenbank, ist gut und man lässt sich dann für den Zuschuss die Papierbescheinigung vorlegen. Aber nur für den Zuschuss Also wenn man den Zuschuss berechnet, sind eigentlich drei Schritte, Sebastian. Ne? Eigentlich ist es erstmal die Frage, was muss denn der Arbeitgeber für einen Zuschuss bezahlen? Dann, was ist davon steuerfrei? Ist, sollte im Regel eigentlich gleich sein. Und dann in der dritten Variante, was geht denn in die Vorsorgepauschale rein, die das Programm für uns berechnet? Was das bisschen das Spannende ist, tatsächlich, es gibt zu dieser diesem Zuschuss auch sozialversicherungsrechtliche Hinweise, wenn zum Beispiel jemand auch die Angehörige privat versichert hat, dann gibt es den Beitragszuschuss für die private Krankenversicherung der Angehörige nur, wenn die bei der gesetzlichen Krankenversicherung in der Familienversicherung mitversichert wären. So, das kann man so am besten, das ist ein bisschen ein blöder Satz, aber das wäre so die Abgrenzung. Und wir wissen auch, bei weiterbeschäftigten Altersrentner, die schon eine Rente beziehen, dürfen wir den Beitragszuschuss bezahlen. Auch da gibt es ein Rundschreiben der Spitzenverbände. Aber normalerweise, Sebastian, sollte das eigentlich 1:1 sein, das, was man Zuschuss gewährt, ist auch steuerfrei.
Ja, so sollte es eigentlich sein. Und wie du es ja gesagt hast, bei den Auslandskrankenversicherungen und bei der Versicherung der Bahnbeamten, da haben wir es auch noch.
Ja, genau.
Und bei ein paar Solidargemeinschaften gibt es das auch noch. Da geht's halt nicht, weil die sind nicht im Verfahren vorgesehen, weil man kann halt eine ausländische Versicherung nicht verpflichten. Die anderen Themen hat man nicht aufgenommen gehabt ins Gesetz. Da bleibt eben dann nur der Weg, dass der Arbeitnehmer für die Vorsorgepauschale über das Ermäßigungsverfahren geht und dem Arbeitgeber für den Zuschuss wie gehabt über die Papierbescheinigung eben über seine Versicherungsbeiträge den Nachweis erbringt, dass der Arbeitgeber den Zuschuss berechnen kann. Die Postbeamtenkrankenversicherung, die hat es geschafft. Die sind tatsächlich mit dabei. Und da braucht man kein Lohnsteuerermäßigungsverfahren, sondern das wird über Elster ausgeliefert.
Ah, das ist gut. Ja, aber die spielt schon eine große Rolle, ne?
Ja.
Gut. Genau. Und nur derjenige, der den NATO-Abruf sperrt, der hat halt Pech. Auf gut Deutsch, ne?
Wer halt widerruft, der nimmt nicht am Elster-Verfahren teil und der kriegt auch keine Bescheinigung von der Versicherung. Und damit ist es halt so, wer keine Versicherungsbescheinigung bringen kann und auch kein Abruf möglich ist, da gibt es halt keine Vorsorgepauschale und auch keinen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. Das muss man sich einfach immer wieder in den Kopf rufen.
Wenn so jemand querulant ist, dann kommt, dann bleibt nur der Tipp, also aus jetzt steuerbarer Sicht, dann fragt man der Mandant, ob man den Zuschuss bezahlen muss oder soll. Und wenn der Arbeitgeber sagt ja, dann ist er halt steuerpflichtig.
Genau.
Also das ist halt ganz einfach, ne? Also das ist, da hat die Finanzverwaltung auch eine klare Linie, wer gesperrt, hat Pech.
Ja. Genau. Ja, ist ja auch SP. So, letztlich wird er ja eigentlich auch den Sonderausgabenabzug in der Folge sperren und dann ist es halt so.
Aber ich glaube, das kommt nicht so oft vor. Also
ich hoffe auch, dass da auch der datenschutzrebellische Deutsche lieber das nicht macht. Vor allen Dingen, wenn man an die Konsequenzen
denkt. Das sind jetzt auch keine, glaube ich auch, also man will ja niemand so nahe treten, aber ich glaube, das sind Daten, die sind jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, das ist halt der Betrag. Ja, ne?
Genau. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Was wir noch ein bisschen haben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ist halt, dass manche Versicherungen aus Versehen Zusatzkrankenversicherungsbeiträge bei gesetzlich Krankenversicherten übermittelt haben. Da kommt es halt dann ein bisschen drauf an, wie das Lohnabrechnungsprogramm damit umgeht. Es wird wahrscheinlich Lohnabrechnungsprogramme geben, die sagen, hey, der ist gesetzlich geschlüsselt, dann bringt dieser Abruf gar nichts. Die Daten kommen da zwar, aber die fließen ins Off. Es gibt aber auch mindestens ein großes Lohnabrechnungsprogramm, soweit ich gehört habe. Das bringt halt einen Hinweis. Du, hier haben wir einen gesetzlich Krankenversicherten. Da sind auch noch abgerufene Daten von der privaten Krankenversicherung da. Was ist denn nun? Und dann muss der Lohnbuchhalter eben entscheiden, was ist der? Und wenn man halt sieht, der hat halt 2.500-3.000 Euro Bruttoarbeitslohn, dann ist der wohl aller Wahrscheinlichkeit nach noch weiter gesetzlich versichert. Der kommt ja nicht über die Jahresarbeitsentgeltgrenze hinweg. Und dann ist doch ganz klar, dann muss ich halt die privaten Krankenversicherungsbeiträge löschen. Das ist ein bisschen schade, dass das so passiert ist.
Also ich muss dir ja zugeben, Sebastian, das fällt mir ja schwer. Ich glaube, und da nehme ich mich nicht aus, die Lohnabrechner haben zwei wunde Punkte. Das ist die Höhe des Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung. Da wissen wir alle, dass das gibt. Wir wissen ungefähr, wie man es rechnet, aber man ist dann doch nicht so sicher, warum das Programm macht es jetzt wirklich zuverlässig. Die Programme können die Grundlage, die haben ja die Grundlage, jetzt sowieso, und die Vorsorgepauschale. Und deswegen nochmal für alle wichtig, wenn der Zusatzkrankenversicherungsbeitrag gemeldet werde, die dürfen sie mit Fug und Recht rauslöschen. Also wenn, das ist ja DATEV, das dann Hinweis macht, das ist eigentlich typisch DATEV, die die sind da sehr sorgfältig und sagen, das muss der Anwender prüfen, finde ich jetzt auch vom Prinzip her okay, aber die einfach rauslöschen. Wir haben es bei der Einkommensteuererklärung, wenn sie die Daten abrufen, manchmal auch, dass jemand gesetzlich krankenversichert ist und dann wird er aber Daten übermittelt zur private Krankenversicherung und dann stellt sich raus, ist einfach falsch, das sind Zusatz Krankenversicherungsbeiträge. Es gibt entweder gesetzliche Krankenversicherung beziehungsweise freiwillige Krankenversicherung oder es gibt private Krankenversicherung und dann gibt es den Beitragszuschuss zur private Krankenversicherung. Also ist nicht ganz sauber. Bei der freiwilligen Krankenversicherung gibt es ja auch so einen, eigentlich rechnerisch, einen Zuschuss, aber der ist eigentlich rechnungstechnisch kein Problem. Aber die Kombination gesetzliche Krankenkasse und private Krankenkasse, da gibt es eigentlich, wenn man eine gesetzliche Krankenkasse hinterlegt hat, eigentlich keinen Grund für einen Beitragszuschuss für eine private Krankenversicherung. Also da kann man beruhigt rauslöschen.
Das ist genau der richtige Punkt. Gut, ich würde sagen, wir verlassen die Vorsorgepauschale und ich mache noch einen ganz wichtigen Punkt.
Wir haben es nochmal ausgerechnet heute, ja. Weil das wir sind ja beide als Referente unterwegs, ihr ja nicht mehr, aber Sebastian, und da gibt es immer da so Überlegungen, wird uns jetzt normale Lohnabrechner, also nicht Lohnabrechner, die Beamte abrechnen oder wer sind es, die Feuerwehrleute, gell? Die sind auch betroffen.
Ja, Feuerwehr und Polizisten vor allen Dingen
beteiligt. Polizisten, ja. Genau. Aber bei uns, mich hat interessiert, es gibt ja Arbeitnehmer, die wenig SV-Beiträge bezahlen. Mhm. Das wäre zum Beispiel der Altersvollrentner, der letztendlich nur Beiträge zur, also eine Vollrente bezieht, Regelaltersrente erreicht hat und eine Vollrente bezieht. Der zahlt praktisch nur KV-Beiträge, Arbeitnehmeranteile. Dann habe ich einen Student ausgerechnet, einen Werkstudent, der zahlt ja nur RV-Beiträge. Aber das mit dem Wegfall der Vorsorgepauschale, da gab es nur einen Fall. Jemand ist Werkstudent im Übergangsbereich, hat nur 1.300 € Lohn. Und da ist der Wegfall der Mindestvorsorgepauschale, der führt zu 6 € mehr Lohnsteuerabzug. Also die Befürchtung, die Tür geht auf und die Leute brechen rein und sagen, warum ist die Lohnabrechnung im Januar 2026 nachteiliger als die vom Dezember 2025? Dass das durch die Vorsorgepauschale kommt, also ich konnte es kaum nachvollziehen. Aber bei euch Beamte, Sebastian, ist schon heftig, ne?
Ja, gut. Bei denen, die halt keine private Krankenversicherung in dem Maße haben, gibt ja. Polizeibeamten haben ja auch die Anwartschaftsversicherung, aber das ist halt weit weg von den 1.900 €. Da geht halt netto eben entsprechend ein bisschen runter. Aber das ist ja das Normale, wenn die Sozialversicherungsbeiträge steigen, dann geht normal die Steuer runter. Deshalb, man kann ja dann immer sagen, wenn man 100 € jetzt mal ganz grob skaliert nimmt und sagt, die Sozialversicherung steigt um 100 €, dann geht ja nicht das Netto um 100 € runter, weil ja im gleichen Maße ein bisschen die Steuer sinkt. Genau. Und dann ist das Netto nachher vielleicht 50-60 runtergegangen. Genau. Wenn die Sozialversicherung jetzt um 100 € runtergeht, weil die Vorsorgepauschale, Mindestvorsorgepauschale wegfällt, dann steigt eben, dann verliert man eben im Netto den entsprechenden Betrag nicht voll, sondern nur anteilig. Und das ist halt.
Also, es war schon vollkommen richtig. Das dürfte keine gravierende Änderung haben. Aber das sind tatsächlich Verschiebungen, die es da geben wird. Ja. Ne?
Und es ist halt natürlich auf der anderen Seite so, es hätte sich ja sonst auch über die Einkommensteuererklärung glatt gezogen. Bisher hatte man in den Fällen halt oftmals eine Steuernachzahlung. Jetzt wird es eben dimmen. Das heißt, dann entfällt die Steuernachzahlung. Aber klar, im laufenden Lohn wird man es erstmal merken, dass man plötzlich ein bisschen weniger hat.
Ja, also wie gesagt, gerade jemand, der einen hohen Beihilfeanspruch hat und wenig private KV, der wird es schon merken, ne?
Ja. So,
dann haben wir das auch erledigt.
Ja, dir reingrätscht noch, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Unseren üblichen Disclaimer. Ihr wollt einfach nochmal kurz sagen, also, wer sind wir eigentlich? Wir haben uns heute mal gleich reingestürzt, das muss auch mal sein. Andreas Sprenger ist Steuerberater aus March bei Freiburg. Ich bin Sebastian Loser, bin Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit einfach, weil es uns Spaß macht und weil wir einfach gesagt haben, so wie wir uns ab und zu mal unterhalten und uns austauschen, um einfach ein bisschen einen breiteren Blick über die Themen zu bekommen. So gehen wir her und schwätzen miteinander. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir uns im Prinzip wie per Telefon zusammenschalten. Wir zeichnen die Tonspur auf, machen daraus einen Podcast dann und den kann jeder entsprechend abrufen. Wir schneiden das nicht, wir reden das gerade so aus, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Natürlich unterhalten wir uns vorher ein bisschen privat und auch über das eine oder andere Thema und stimmen das noch einmal kurz ab, sodass wir uns zumindest nicht völlig überraschen, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Das gehört aber auch dazu. Und wenn das Ganze eben hier gehört wird, das ist keine Rechtsberatung, sondern das ist einfach nur unsere steuerliche Meinung, die wir dazu haben oder unsere sozialversicherungsrechtliche Meinung. Wenn jemand wissen will, wie man es steuerlich und sozialversicherungsrechtlich absichern kann, ob das auch alles stimmt, dem sei Folge 1 unseres Podcasts empfohlen. Da haben wir uns über die Anrufungsauskunft 42e und die Auskunft nach 28h SGB 4 für die Sozialversicherung unterhalten. Und das sind die beiden Möglichkeiten, wo man kostenlos und verbindlich als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer seine Fragen rund um den Arbeitslohn klären lassen kann. Und dann bin ich auch mit
dem. Und von mir nochmal der Hinweis, bitte nicht ärgern. Vielleicht, ich finde, Sebastian ist sehr ausgewogen. Ich bin vielleicht mal manchmal ein bisschen unverschämt. Bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Also das täte uns einfach leid. Wir wissen, draußen wird gute Arbeit gemacht in den Ministerien, dass man da mal was kritisiert, nehmen Sie es uns nicht übel, aber es wäre einfach schade. Also ärgern wollen wir niemand und einfach auch das Versöhnliche ist halt kein einfaches Geschäft. Ne? Weder Verwaltung noch Steuerberatung noch Gesetze machen.
Genau, also das ist halt so. Und da sind wir jetzt auch richtig im Thema drin. Wollen wir uns mal über das Steueränderungsgesetz 2025 erst unterhalten?
Ah, das ist weniger.
Ja, ich finde es.
Also echt, Sebastian, die Aktivrente. Die. Also jetzt machen wir erstmal das andere, ja.
Also Steueränderungsgesetz.
Steueränderungsgesetz, ja.
Genau. Wir haben im Prinzip jetzt die Änderung zum ersten Mal natürlich drin, jetzt im Bereich Ehrenamtsfreibetrag und Übungsleiterpauschale. Der Ehrenamtsfreibetrag 3 Nummer 26a steigt von 840 auf 960 Euro nächstes Jahr. Die Übungsleiterpauschale von 3.000 auf 3.300 Euro. Man braucht auch weiterhin die nebenberufliche Tätigkeit für einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Körperschaft, die entsprechend begünstigt anerkannt ist, oder für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und man hat aber natürlich auch diese Rechtsprechung zur Körperschaft des öffentlichen Rechts korrigiert, weil der BfH hat ja gesagt, wenn ich für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in deren Auftrag tätig bin, dann ist das immer begünstigt. Der Fall war, ein Rechtsanwalt, ein Selbstständiger war für eine Abwasser GmbH, für einen Abwasserzweckverbands GmbH tätig, für eine Gemeinde, war dort als Aufsichtsrat bestellt. Der Abwasserzweckverband ist nicht gemeinnützig, nicht mildtätig und dient auch nicht kirchlichen Zwecken, war also nicht begünstigt. Der Rechtsanwalt hat aber argumentiert, ich mache das ja im Auftrag einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich will die 840 Euro Ehrenamtspauschale. BfH hat gesagt, du bekommst sie. Reine Wortlautmethode des Gesetzes. Da schärft man nach und sagt, auch die Tätigkeit im Auftrag einer KDÖR, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, muss jetzt gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.
Also soweit ist tatsächlich eine Einschränkung jetzt, ne, vom Übungsleiterfreibetrag. Genau.
Das mal so vorneweg als zum Warmquatschen und dann natürlich klar, die Entfernungspauschale, die steigt jetzt ab dem ersten Entfernungskilometer auf die 38 Cent. Dafür erhöht sie sich ab dem 21. Kilometer nicht mehr wie bisher, sondern jetzt ist sie wieder einheitlich ab dem ersten Kilometer 38 Cent. Das wird natürlich gerade die Leute, die auch vor allen Dingen die 20 Kilometer um den Dreh herum machen, entsprechend begünstigen. Das muss dann jeder im Einzelfall rechnen, was die 8 Cent pro Entfernungskilometer mehr ihm bringen.
Aber bitte für die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen nochmal der Hinweis, also für die, die in der Steuerberatung sind oder auch die Reisekostenabrechnung machen, eine Reisekostenabrechnung, bleibt die Nutzung eines privaten PKWs weiterhin mit 30 Cent pro einfachem Kilometer, also hin und zurück, jeweils 30 Cent, die bleibt. Also die 38 Cent gibt's nur für die Entfernungspauschale. Und neulich ein ganz süßer Mandant, der hat dann für die ersten 20 Kilometer bei der Entfernungspauschale 30 Cent hin, 30 Cent zurück angesetzt und dann anschließend die 36 Cent. Also es sind zwei getrennte Baustelle. Entfernungspauschale steuerlich benachteiligt pro Entfernungskilometer 0,36 jetzt ab 2026 und bei der Dienstreise Da gibt es weiterhin die 30 Cent pro gefahrenem Kilometer, ein Betrag, der jetzt, glaube ich, seit circa 15 Jahren nicht mehr erhöht wurde, ne, Sebastian, oder?
Ja, ich glaube auch. Also da sind wir jetzt schon. Also wir überlegen gerade 2015, aber es war ja schon, hat ja schon davor gegolten. Da war die Reisekostenreform. Also man kann da ruhigen Gewissens sagen, das gilt schon lange.
Genau.
Gut.
Also gut, dann ja.
Haben wir der
und die Mobilitätsprämie
Teil.
Bleibt, ne?
Ja, die Entfristung der Mobilitätsprämie, die kommt natürlich auch noch dazu. Da ist unverändert. Das, was hier eben bisher gegolten hat, gilt weiter. Da kommt, ist interessant, dass eben für die ersten 20 Kilometer diese Anpassung jetzt bei der Entfernungspauschale nicht nachgezogen wurde. Weil die Mobilitätsprämie setzt ja voraus, ich muss unter dem Grundfreibetrag verdienen und mehr wie 20 Kilometer Entfernung haben, damit ich dann diese 14% Mobilitätsprämie bekomme. Also das
war in der Diskussion heftig umstritten, die Entfernungspauschale. Ne? Da gab es diverse Einwände, aber jetzt ist es halt so. Ne?
Ja, und dann kommt für mich so ein bisschen was, zwar bin ich Gewerkschafter, aber da blutet mir das Steuerrechtlerherz. Die Beitragszahlungen an Gewerkschaften sollen jetzt als Werbungskosten neben den Pauschverträgen, also vor allen Dingen neben einem Arbeitnehmerpauschvertrag, abzugsfähig sein. Bisher waren die Gewerkschaftsbeiträge ja schon immer Werbungskosten, keine Frage. Aber man hat eben geguckt, du musstest erst mal über den Arbeitnehmerpauschvertrag drüber kommen, damit sich's auswirkt. Jetzt sagt man, du kriegst auf jeden Fall mal den Arbeitnehmerpauschvertrag und deine Gewerkschaftsbeiträge daneben. Die Lohnabrechner kann ich gleich mal hier Entwarnung geben. Für uns ändert das in der Lohnabrechnung nichts. Wir brauchen keine Rückrechnungen und so deshalb machen, weil das gilt erstmal für die Veranlagung. In der Veranlagung wird das so berücksichtigt. Wollte der Arbeitnehmer das schon in dem Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt haben, muss er einen Lohnsteuerermäßigungsantrag stellen, dann wird es als Freibetrag auf den Elster berücksichtigt und kommt bei uns dann ins Lohnkonto über die Elster.
Ja.
Daher Gott sei Dank, das wenigstens ist eine gewisse Entschärfung, dass wir da nicht gleich noch einen neuen Programmablaufplan obendrauf brauchen.
Und weißt du, aber ich bin das alles erinnert, das erinnert mich. Weißt du, ob das jemand kennt, wenn man irgendwie ein Gästezimmer hat, das wenig benutzt wird, man stellt immer was rein und irgendwann stellt fest, das ist völlig verrumpelt. Und so langsam passiert es mit dem Steuerrecht auch. Ne? Jetzt gibt's muss man sich mal vorstellen, neben dem Werbungskostenpauschbetrag, der eigentlich der Vereinfachung dient und auch Steuererklärung überflüssig macht, jetzt eben noch eine zusätzlich, damit ist jetzt Tür und Tor geöffnet.
Ja. Also wir hatten sowas ja schon mal ein bisschen mit den Kinderbetreuungskosten. Da hatten wir es doch auch mal für ein Jahr vor vielen Jahren, dass das so ging. Dann hat man alles in den Sonderausgabenabzug aufgrund der Anpassung und der Gesetze systematisch geschoben. Jetzt kommt's wieder. Und ich geb dir recht, das ist ein Türöffner. Und ob das so geschickt ist, solche Türöffner zu machen, da tue ich mir schwer.
Jetzt steht schon die Aktivrente drin. Die steht vorne quer und es steht jetzt diesen, also nicht falsch verstehen, das ist schon ein legitimes Recht, dass man sagt, Gewerkschaftsbeiträge, die ja teilweise auch schon hoch sind. Also das verstehe ich schon, aber naja, also jedenfalls erstaunlich.
Ja.
Ich tue mir halt für mich gut, eine Vereinfachung des Steuerrechts ist jetzt nicht zu erwarten, sagen wir mal so rum, ne?
Ja, also genauso habe ich eigentlich auch gedacht. Ich habe gedacht, wir wollen ja eigentlich digitaler werden im Steuerrecht. Wenn ich immer neue Ausnahmen mache, dann muss ich ja auch diese Ausnahmen immer neu programmieren in den Programmen, in den Steuerberechnungsprogrammen und alles. Das macht sicherlich die Digitalisierung nicht einfacher des Steuerrechts, wenn ich immer wieder eine neue Orchidee pflücke und eine neue Orchidee an den Wegesrand lege. Und vor allen Dingen meistens ist es ja so, es bleibt dann nicht bei einer, sondern es kommt dann auch die nächste Begehrlichkeit auf und dann muss man eine zweite aufmachen. Und irgendwann
hat man
nur noch
Ausnahme. Ich glaube, das ist das Problem, schon die Begehrlichkeit. Ne? Also, weil damit kannst du jetzt sagen, es gibt keine Ausnahme mehr. Ne? Das ist wie bei der Kindererziehung. Wenn du einmal sagst, du dürft heute Abend ausnahmsweise Fernsehen gucken, dann weißt du was.
Ja. Vorbei.
Was bei der Kindererziehung passiert, da sind die Kinder dann oder die Enkelkinder absolute Profis. Ne? Also naja, aber jedenfalls, die Information ist interessant. Ne?
Ja, und dann ist noch drin, jetzt, das ist ganz wichtig, denke ich, für die Lohnabrechner, ab nächstem Jahr, für alle Betriebsveranstaltungen ab 1.1.2026 gilt wieder die alte Verwaltungsauffassung bezüglich der Anwendung der Pauschalierungsregelung.
Indem wir den Paragraph 40 Absatz 2, irgendeins Nummer 1 oder 2, repariert und sagt, also Betriebsveranstaltungen schau im Sinne von der Lohnsteuerpauschalierung, es müsse alle eingeladen sein.
Und da hatten wir
das alte Recht, also das vom BFH praktisch eröffnete alte Recht gilt bis einschließlich 2025, auch bei Lohnsteuerprüfungen aus dem Jahr, nehmen wir an, 23 oder 22, wenn man es mal ausnahmsweise noch hat. Aber jetzt ist dann die Türe zu, Sebastian, ab 26 ist wieder aus Sicht der Finanzverwaltung Ordnung, Betriebsveranstaltungen nur, wenn alle eingeladen sind.
Genau. Steht natürlich immer noch unter dem Vorbehalt, dass der Bundesrat wirklich am 19.12. dem Gesetz auch zustimmt, aber das ist in meinen Augen zu erwarten,
ja, klar,
dass da jetzt nicht mehr...
Das kam ja sogar vom Bundesrat, oder?
Genau, der Vorschlag kam vom Bundesrat und sonst ist ja nichts drin, wo ich jetzt sage, da wird der Bundesrat gleich auf die Barrikaden gehen und sagen, das wird er nicht verabschieden. Ja. Und dann haben wir noch bei der doppelten Haushaltsführung jetzt für die Auslandsgeschichten diese Begrenzung drin. Insbesondere dann, wenn eben wir im Werbungskostenabzugsbereich sind oder wenn der Arbeitgeber eben nur einen Zuschuss zahlen will und nicht die Wohnung zur Verfügung stellt. Dann hatten wir bisher beim Ausland diese 60 Quadratmeter Prüfung. Die hat der BFH mehr oder weniger angegriffen und gekippt. Und jetzt macht man eine 2.000-Euro-Grenze pro Monat rein. Also das, was wir im Inland schon kennen mit 1.000 Euro im Monat, überträgt man jetzt aufs Ausland, nimmt nur den doppelten Betrag mit 2.000 Euro im Monat.
Also es wird die doppelte Haushaltsführung habe, durchaus begrüße, weil Sebastian zwar nicht einfach für Zürich den Durchschnittspreis einer 60 Quadratmeter Wohnung zu ermitteln.
Das glaube ich gerne.
Und vor allem, das war wirklich schwierig, das war echt schwierig, weil bist natürlich kein so Insider, kommst schon die Daten auch nur schwer dran, ja, dann klar. Extreme Unterschiede, je nachdem, ob Goldküste in Zürich oder Sielquartier. Also insoweit ist die 2.000 Euro, also ich weiß, ich müsste jetzt mehr dagegen sein, aber ich finde die 2.000 sind okay. Und der Fall, um den es ja ging, diese Überlassung einer Botschafterwohnung, der ist ja gar nicht davon berührt, ne?
Nein, also wenn der Arbeitgeber die Dienst- oder Werkwohnung direkt zur Verfügung stellt, dann gibt es gar keine Betragsprüfung, sondern dann ist alles okay.
Ja, also im Ausland, ne?
Ja, also im Inland ändert sich nichts, da bleibt die 1.000-Euro-Grenze da. Also auch wenn der Arbeitgeber eine Wohnung zur Verfügung stellt, müssen wir weiterhin die ortsübliche, den Mietpreis und so weiter nachweisen, müssen gucken, dass wir unter den 1.000 Euro bleiben.
Genau.
Wenn wir da drüber sind, dann haben wir ja aber immer noch die Grenze im Paragraph 8 Absatz 2 Satz 12, dass wir ja den Mietwert nur mit 2/3 ansetzen.
Ja, so ist es. Also da muss man dran denken, das ist eine ganz häufig übersehene Vergünstigung. Dieser Paragraph 8 Absatz 2 Satz 12, diese Ein-Drittel-Regelung, also schade drum nicht.
Ja, das ist wirklich, ist ja auch eine schöne Regelung, genau, weil man halt, wenn jemand auch länger irgendwo wohnt in so einer Wohnung, dann hat man ja genau dieses Problem. Man kann vielleicht auch schon allein zivilrechtlich die Miete nicht immer so verteuern. Man will das vielleicht auch als Arbeitgeber nicht permanent, weil man möchte ja den Mitarbeiter halten und ihm nicht vergraulen, weil das Wohnen zu teuer wird.
Ja, oder in München stellen wir fest, wenn man dann in München, ich sage, die Mitarbeiter können es sich einfach eine Wohnung in München nicht leisten, wenn der Arbeitgeber da für eine Verbilligung sorgt. Also, aber jedenfalls, das mit doppelter Haushaltsführung ist, glaube ich, ist jetzt schon eine ordentliche Lösung.
Ja, also finde ich auch. Und dann haben wir das Steueränderungsgesetz aus lohnsteuerlicher Sicht schon durch. Ist noch ein bisschen was drin für die Parteispenden. Aber ich glaube, das interessiert den Lohnbuchhalter nicht. Ich jedenfalls bin drüber gegangen, als ich gesehen habe, 10b und 34g und habe gedacht, interessiert mich nicht. Schaue ich mir dann mal rein. Genau, wenn man über die eigene Steuererklärung mal nachdenkt und sich überlegt, ob man damit was anfangen kann. Gut, dann.
So, dann haben wir
Andreas, natürlich. Dann kommt die Aktivrente.
Die Aktivrente, ja. Also können ja alle mitbekommen, es ist ja spannend gehört zu diesem Rentepaket, das hat jeder mitbekommen. Und Sebastian, also ich gebe zu, warum ich da ein bisschen angenervt bin, das sind die Details. Also es kam ja die Idee und jetzt wird er immer wieder dran, oder wie soll ich sagen, jetzt hat der Bundesrat da Stellung genommen zu diesem Paragraph 3 Nummer 20.
21.
21, sorry, 21.
Ein, ja. Eins mehr, ja,
nach,
Starter.
Sorry, nach genau. Drei Nummer 20 wird die Nummer 21, genau.
Ja.
Und Sebastian, du hattest ja mal schön erklärt, also der Gedanke ist eigentlich, dass monatlicher Arbeitslohn, der in diesem Monat erdient wurde, also du berichtigst mich.
Ja, genau so ist
es. Dass der bis zu einem Betrag von 2.000 Euro steuerfrei bleibt. Also eine reine Monatsbetrachtung, wenn ich im Januar 2.100 Euro erarbeitet habe, dann könne 2.000 Euro steuerfrei bleiben, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Habe ich im Monat Januar nur 1.900 Euro erarbeitet, dann sind eben nur 1.900 Euro steuerfrei. Und es gibt, Sebastian, das hatte mich ursprünglich auch mal ein bisschen verblüfft, es gibt keine Übertragung. Da sind sich das vom Willensbildung her alle einig. Also ich kann jetzt sagen, ich habe im Januar 1.900 Euro und jetzt im Monat Februar 2.1, es bleibe 2.1 frei. Nee, 1.900 sind verbraucht, 100 gehen verloren, nächster Monat wieder die Ass-Karte frei mit 2.000. Das ist so, und erdient war auch wichtig, ne? Also ich muss es in diesem Monat erdient haben. Warum? Weil die Begünstigung gibt's, wenn ich die Regelaltersgrenze erreicht habe. Und zwar, das ist ganz spannend, da war jemand vom Bundesrat, bin ich echt beeindruckt und habe mich geärgert, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Da gibt's den Teufel im Detail. Also das war der Einstieg, und bekommen hat die Aktivrente jemand, der die Regelaltersgrenze erreicht hat und aktiv beschäftigt war, und Sebastian, passive Alterseinkünfte, also Versorgungsbezüge, war nicht begünstigt, der Minijob nicht begünstigt, der kurzfristig Beschäftigte nicht begünstigt, und man hat es an der Rentenversicherung angehängt, indem man sagt, also steuerfrei, dann, wenn die Regelaltersgrenze erreicht wird, da kommen wir nachher nochmal drauf zu, welcher Monat, und dann war die klar, wenn für diesen Lohn Beiträge zur Rentenversicherung bezahlt wird, entweder ganz normale, 168 Absatz 1 Nummer 1 SGB 6, interessiert niemand, 172 Absatz 1 SGB 6, das sind die Vollrentebezieher, und die 172a ist jemand, der schon aus einem Versorgungswerk Versorgungsbezüge bezieht, aber noch aktiv arbeitet. Was nehmen wir da als Beispiel? Ein Rechtsanwalt, der selbstständig war und im Versorgungswerk versichert war oder Arbeitnehmer war und im Versorgungswerk versichert war, arbeitet noch irgendwo für 2.000 Euro, dann wäre der auch begünstigt. Für den muss man zwar keine RV-Beträge mehr bezahlen, aber man müsste, wenn der nicht im Versorgungswerk versichert wäre. Das ist so ein bisschen der Rahmen. Und die Regelaltersgrenze, Sebastian, das ist halt eine Datei, ne? Das,
ja, also da sind wir halt... Genau, da muss man halt schauen. Irgendwann sind wir bei 67 Jahren. Im Moment können wir einfach sagen, die Regelaltersgrenze hat nächstes Jahr erreicht. Die Regelung gilt ja erst ab 1.1.26, wenn alle zustimmen. Die Regelung hat eben erst erreicht, wer im Jahr 1958 geboren ist, und die Jahrgänge 59 und 60, die erreichen mit 66 Jahren und 2 bzw. 4 Monaten. Ja. Im Laufe des Jahres 2026 dann die Regelaltersgrenze. Da muss man immer schauen, wann hat derjenige Geburtstag, und einen Tag vor dem Geburtstag erreicht er dann im Prinzip die Regelaltersgrenze, sodass er ab dem Geburtstag, so war das ursprüngliche Gesetz formuliert, eigentlich die Aktivrente beziehen könnte und dann eben den entsprechenden anteiligen Freibetrag bekommen hätte. Und Gott sei Dank, den Punkt hatte der Bundesrat ja deutlich herausgestellt, hat gesagt, das ist ja nicht die Systematik, weil die Sozialversicherung sagt, du gehst in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, wo du die Regelaltersgrenze erreichst. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn wir aber steuerlich die Aktivrente beginnen lassen, am Tag, nachdem ich die Regelaltersgrenze erreicht habe. Weil das hätte für Sie in der Lohnabrechnung immer geheißen, in dem Monat, wo jemand in die Regelaltersgrenze erreicht, kann er ja noch nicht an dem Tag, wo er die Regelaltersgrenze erreicht, in Ruhestand gehen, sondern er geht ja erst mit Ablauf des Monats. Dann wäre ein anteiliger Lohn immer in die Aktivrente reingefallen und steuerfrei zu stellen gewesen. Und der Bundesrat hat gesagt, bitte synchronisiert diese beiden Grenzen. Und die Bundesregierung akzeptiert das und sagt, ja, wir gehen da auch mit. Das Gesetz wird also jetzt umformuliert werden und es wird dann eben drinstehen, man kriegt die Aktivrente erst mit Ablauf des Monats, in dem man die Regelaltersgrenze erreicht hat, sodass eben die normale zur Ruhestandsetzung und der Beginn der Aktivrente aufeinander abgestimmt sind.
Also es gibt, also da hat man einfach, lustigerweise hätte es normalerweise funktioniert, wenn man nicht es gut gemeint hätte und gesagt hätte, Hauptsache man zahlt Renteversicherungsbeiträge. Also nehmen Sie an, jemand ist im Oktober oder machen wir im November 59 geboren, dann erreicht er im Januar 2026 die Regelaltersgrenze, bekommt aber erst ab 02/26 die Rente, weil immer erst im nächsten Monat. Und wenn der jetzt im Monat Januar gearbeitet hätte und der hätte, nehmen wir an, zum 19. Januar, das ist der Tag, wo er dann die Regelaltersgrenze erreicht, dann wäre der Lohn ab 20., er schafft noch ganz aktiv, ganz normal, dann wäre der Lohn ab 20. bis zum 31. Januar schon steuerfrei gewesen nach dieser Regelung. So wie Sebastian, ne?
Ja, genau.
Genau. Mhm. Und jetzt sagt man einfach, wir hängen uns an die Renten dran, weil wenn bekommt jemand, der im Januar die Regelaltersgrenze erreicht, nehmen wir an, wie gesagt, am 19.01.2026, ja, der bekommt ab 1. Februar 2026 die Rente. Und jetzt ist es genau gleich lang im Steuerrecht. Er bekommt auch erst ab 02.2026 den Freibetrag von 2.000 Euro.
Genau. Das ist in meinen Augen eine sinnvolle Sache, weil wir haben ja begründet mit Fachkräftemangel. Und wenn wir es nach der alten Formulierung gemacht hätten, dann hätte es überhaupt nicht gepasst, weil derjenige war ja noch in Arbeit gestanden, weil er hatte die Regelaltersgrenze oder die Voraussetzung für die zur Ruhestandsetzung und den Beginn der Rente noch nicht erfüllt. Das war ja erst mit Ablauf des Monats so. Und hätte dann schon die Aktivrente bekommen, das hätte sich auch widersprochen. Da ist es gut, dass jetzt der Bundesrat da gesagt hat, liebe Bundesregierung, schau dir das nochmal an. Und die Bundesregierung gesagt hat, gut, dass du darauf hinweist, wir nehmen das so mit und ändern das im endgültigen Gesetzgebungsverfahren nochmal so
ab. Ich sag's mal badisch, in dem Monat, wo du den Geburtstag feierst, zu dem die Regelaltersgrenze erreicht und den Tag feierst, wo die Regelaltersgrenze erreicht, da hast du noch Pech steuerlich. Aber im nächsten Monat. Genau. Also bei mir, immer lustig, ich bin 4.2.59 geboren. Ich war ja klar, im Februar feiere ich dann meinen Geburtstag, aber ich musste ja 66 Jahre und 2 Monate werden. Dann wusste ich, im April erreich's, eigentlich am 4. April. Und jetzt weiß man, Mist, Rente gibt's natürlich erst ab Mai und steuerfrei gibt's auch erst ab Mai. Der Monat, in dem du denkst, ich habe die Regelaltersgrenze heute Nacht überschritten, der ist steuerlich noch verloren, aber ab nächstem Monat beginnt das große Glück. Dann ist nämlich alles gut.
Ja, und das Wichtige ist halt tatsächlich, man muss eben die Regelaltersgrenze erreicht haben. Ich bin jetzt schon mehrfach gefragt worden, was heißt das genau? Ja, das ist eben die Regelaltersgrenze für den jeweiligen Jahrgang. Das heißt, auch wenn ich mit Schwerbehinderung vorher in Ruhestand treten darf, dann würde die Aktivrente, die Steuerbefreiung, erst beginnen, wenn ich eben die Regelaltersgrenze überschritten habe und erst im Folgemonat würde ich dann die 2.000 Euro steuerfrei mitnehmen können. Das hängt also nicht an irgendwelchen zur Ruhestandsetzung ab. Es hängt nicht davon ab, ob ich Rente beziehe, welche Art von Rente ich beziehe. Es kommt nur starr auf diese reine Altersgrenze an. Macht es natürlich nachher wieder gut, insofern, dass ich das natürlich mir denke, das kann ich gut im Lohnabrechnungsprogramm programmieren. Der guckt das Geburtsdatum an, vergleicht es mit der Tabelle, hat er die Regelaltersgrenze schon erreicht oder nicht. Wenn ja, ab dem Folgemonat kann ich die 2.000 Euro steuerfrei gewähren.
Also ich glaube, da machen es die meisten zu viel Sorge. Das Programm weist dich darauf hin. Das Programm sagt, das macht auch den Hinweis bei der Arbeitslosenversicherung, Sebastian, wenn du jemand beschäftigst und du sagst, sie bleiben weiterhin bei mir beschäftigt oder du nimmst die, diese Verlängerung geht ja, eigentlich wird der Arbeitsvertrag Ende, aber jetzt sagt man, machen Sie noch 2 Jahre, dann sagt das Programm gnadenlos und bei meinem Beispiel, wenn man da bleibt, dann sagt das Programm nicht im Februar, wenn ich 66 wurde, sondern das sagt im Mai, wirklich richtig sauber und sagt, also ab Mai biete keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge mehr für den Arbeitnehmer, nur den Arbeitgeberanteil. Der Herr Sprenger hat die, oder Arbeitnehmer hat die Regelaltersgrenze erreicht. Also das Programm kann das sauber ausrechnen. Und jetzt haben wir auch den Gleichklang mit dem Sozialversicherungsrecht. Und dann weiß das Programm, okay, ab jetzt sind 2000 Euro steuerfrei. Und was du sagst, wichtig, wenn jemand nach 45 Beitragsjahren ungekürzt in Rente gehen kann, bitte dran denke, auch für die Schlüsselung im Programm extrem wichtig, das handelt sich um eine vorgezogene Rente, nicht um die Regelaltersgrenze. Das heißt nämlich auf gut Deutsch, man kann früher gehen, kriegt keine Renteabschläge. Und manche Mandanten sagen, Herr Sprenger, ich habe jetzt 35 Beitragsjahre voll, aber keine 45. Ich kann doch auch vorgezogen Rente gehen. Da schicke ich sie zum Renteberater und sagt er, ja klar, Renteabschläge 14,4. Und dann gibt es schon manche, die sagen, also mir reicht es jetzt, ich gehe in Rente. Keine Chance, also diese 2000 Euro gibt es ab dem Monat, ab dem Folgemonat, zu dem man die Regelaltersgrenze überschritten hat. Und das können Sie auch leicht auf der Seite vom Deutsche Renteversicherung Bund ausrechnen. Es ist total einfach. Also jeder kann es ausrechnen. Das Zauberwort ist Regelaltersgrenze. Und davon hängt ja auch die SV-Schlüsselung ab, muss man ganz klar sagen.
Genau. Das war
und es macht erstaunlich viel aus, Sebastian. Ich habe es ausgerechnet. Ja. Jemand verdient 2500 Euro und er macht es über 3000 Euro aus im Jahr, was der Steuern spart.
Ja.
Aber und du hast da auch berechtigte Kritik.
Ja.
es gibt keinen Progressionsvorbehalt, ne?
Nein. Also das ist tatsächlich jetzt wirklich endgültig vom Tisch. Also sowohl Bundesregierung wie auch Bundestag wie auch Bundesrat haben jetzt gesagt, nee, also Progressionsvorbehalt, das hatte ja der Finanzausschuss des Bundesrates gefordert. Nein, den fordern wir nicht. Der wäre in meinen Augen aber rein wieder aus der Steuersystematik heraus schon gerechtfertigt und richtig gewesen. Aber man hat es halt gesagt, man macht es nicht. Okay, ist eine Entscheidung, die kann der Gesetzgeber treffen. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit dem Ganzen auch kommen. Begründung für
ja, die klar, aktiv. Da haben wir Angst gehabt vor, weil Progressionsvorbehalt führt dazu, dass du halt im Regelfall eine Zuwendung, ja, eine Monatszuwendung mindestens wieder als Steuer nachbezahlst.
Ah, ja.
Aber jedenfalls für Sie, also da gibt es, weil wir sind natürlich oft Lohnabbrechner, weil da gefragt, Herr Sprenger, kriege ich jetzt die Aktivrente? Können Sie sagen, also ob Sie Rente beziehen, ist völlig wurscht. Regelaltersgrenze müsste erreicht sein. Notfalls Deutsche Renteversicherung Bund ausrechnet, also wirklich auf der Homepage, dann kann ich sagen, ja oder nein. Zweitens, es müssen nur RV-Beiträge abgeführt werden. Selbst nur der Arbeitgeberanteil reicht aus. Kein Minijob, keine Kurzfristigkeit, keine Vorstände von Aktiengesellschaften. So, kein Progressionsvorbehalt. Und, Sebastian,
ja, die Werbungskosten sind auch so spannend, finde ich.
Ja, was mich jetzt, Sebastian, was mich wundert ist, der Bundesrat, darf ich jetzt schon mal nochmal Hetze gegen das BMF, ich hoffe, es gibt ja keine Nachteile. Da hat der Bundesrat einen schöneren Gesetzestext erarbeitet, aber eindeutig, indem er reinschreibt, also wirklich reinschreibt, es gibt 2000 Euro pro Monat. Also das wirklich schön formuliert. So, und die Bundesregierung schreibt, das ist also wirklich originell, die Regelung entspricht der allgemeinen Steuersystematik der Steuerfreistellung § 3. Da steht nämlich drin, 24.000 Euro im Jahr sind steuerfrei, aber nur, wenn im jeweiligen Monat die Voraussetzungen erfüllt sind. Ich prophezei, da gibt es noch Streit.
Ja,
und da bin ich überzeugt. Also das muss ich jetzt echt sagen. Erstens finde ich das jetzt originell. Sorry, hier von Steuersystematik zu reden. Also, finde ich jetzt lustig, also Ungleichbehandlung von Einkunftsarten, also ist ja okay, nicht falsch verstehe, wenn das eine Politik will, dass man sowas macht, ist das für mich in Ordnung, aber da Steuersystematik und jetzt nehmen wir den schlechteren Gesetzentwurf, den schlechteren Gesetzestext und ich muss sagen, also das mit der Betriebsveranstaltung hätte man sich ersparen können, wenn das BMF damals steuersystematisch sauber formuliert hätte. Also, ja.
Also ich finde auch, also der Bundesrat hatte eben sauber reingeschrieben, es gibt immer nur jeden Monat 2000 Euro.
Bis zu einer Höchste von höchstens 2000 genau. Euro je Kalendermonat.
Das wäre die saubere Lösung gewesen. Jetzt haben wir halt die Lösung, ich sehe es wie du, das könnte schon noch mal Ärger geben, weil halt die 24.000 dranstehen und man könnte schon auf die Idee kommen, von der Systematik her auch gerade wenn man an die Thematik doppelte Haushaltsführung und so weiter denkt, ob das nicht zum Schluss dazu führt, dass man eben doch die Übertragung, die man nicht will, Also sprich, der Arbeitnehmer hat, hat die Voraussetzungen erfüllt, kriegt jeden Monat 1500 Euro, die sind steuerfrei, keine Frage. Im Dezember kriegt er noch ein Weihnachtsgeld von 2000 Euro. Dann wäre es ja jetzt so, von den 1500, die er regulär bekommt, die sind steuerfrei. Von dem 2000 Euro Weihnachtsgeld bleiben noch 500 steuerfrei. Dann haben wir die 2000 Euro Grenze erreicht. Und die restlichen 1500 Euro Weihnachtsgeld sind steuerpflichtig. Wenn man es halt als Jahresbetrag dann sehen würde, dann würden wir die 1500 Euro auch noch in die Steuerfreiheit transferiert bekommen, weil er hat ja genug Volumen vom Jahr übrig, weil 12 mal 1500 sind ja erst 18.000 Euro, plus 2000 Euro Weihnachtsgeld wären 20.000, dann wären wir noch unter den 24.000. Und da ist der Gesetzentwurf tatsächlich vom Bundesrat in meinen Augen auch sehr viel klarer und ordentlicher formuliert.
Ja, ja, man hätte einfach, also ich finde halt, die Gesetze müssen rechtssicher gemacht sein, ne? Also muss ich echt sagen, dann darf jetzt mal das BM auslachen. Das sind sicher alles total tolle Juristen, viel gescheiter wie ich, aber da sagt der missgünstige alte Diplom-Finanzwirt, ich halte mich jetzt für besser.
Ich muss auch sagen, auch die
überheblich, gell?
Ja, wobei ich da auch beim Bundesrat liegt, auch die Formulierung bei den Werbungskosten. Der Bundesrat hatte bei den Werbungskosten formuliert gehabt, wie beim Übungsleiterpauschenbetrag, dass er gesagt hat, erst wenn der Betrag erreicht ist, dann wird der übersteigende Betrag, den darf ich als Werbungskosten abziehen. Hätte eben bedeutet, im Monat 2000 Euro steuerfrei. Erst wenn ich 2001 Euro Werbungskosten habe, kann ich den 1 Euro Werbungskosten noch abziehen. Und das hätte natürlich insofern den Punkt gemacht, dann hätte man über die Werbungskosten nicht mehr diskutieren müssen. Jetzt sagt das BMF, nein, wir bleiben beim Paragraph 3c Absatz 1.
Genau.
Das heißt, wir müssen jetzt eben dann immer schauen, wie ist das Verhältnis Steuerpflichtige zu steuerfreiem Arbeitslohn. Und der Anteil, der auf den steuerpflichtigen Arbeitslohn entfällt, bleibt als Werbungskosten abzugsfähig.
Also jetzt mal ein Beispiel. Jemand fährt tatsächlich, also hat die Regelaltersgrenze erreicht, eindeutig, ist der nächste Monat, also alles ist gut und verdient 1.800 Euro und fährt für diese 1.800 Euro 35 mal 0,38, gell, ist es?
Ja.
Mal 20 Arbeitstage, 266 Euro. Pech, die 266 sind verloren, ne?
Ja.
Weil er ja bei innerhalb des...
Unter den 2.000 Euro Steuer, genau. Ist komplett steuerfrei. Jetzt machst du mal mit 3.000 Euro.
Jetzt machen wir 2.450. So, und jetzt fährt er, jetzt muss man es aufschreiben, das wird kompliziert. Also 2.000.
Lass uns noch die 266 Euro Entfernungspauschale weiternehmen.
Genau. Also jetzt müssen wir das Verhältnis bilden.
Und dann haben wir, 450.
50 weiter. Sind wir drüber, genau. Also 2.450. mal 100 durch 2000, dann sind wir bei 122,5. Also dürfen wir von unserer, wie viel war die Anfangspauschale?
266 Euro.
266 Euro?
Ja.
266 durch 122 mal 100, da dürfen wir nur 218,03 ansetzen. Also ich habe es jetzt kompliziert rechnen, gebe ich zu, aber man muss eine Verhältnisrechnung machen, ne?
Ja, genau.
Nur für den sein. Umgekehrt.
Du musst jetzt 266 noch minus deine 218,03 rechnen, dann haben wir also 31,97 Euro.
Genau.
Euro.
Okay. Ihr schreibt morgen Excel-Sheet, okay.
Also man sieht, dann
aber Sie verstehen.
Ein anteiliger Werbungskostenabzug bleibt hängen, in dem Fall eben so roundabout 37, 38 Euro. Die würden dann erhalten werden.
Ich weiß immer, dass du gescheiter bist wie ich. Jetzt machen wir einfach so 3.000 Verdienter, 2.000 sind steuerfrei. Das heißt, ein Drittel davon ist steuerpflichtig. Die Entfernungspauschale beträgt 300 Euro aus irgendwelchem Grund. Jetzt kann er von den 300 Euro nur 100 Euro als Werbungskosten abziehen.
Das ist
also jetzt ist, glaube ich, klar, ne?
Ja, genau. Ja, das ist... Also man muss sich schon überlegen, und das macht natürlich nachher wieder viel Arbeit. Das wird bei uns in der Lohnabrechnung, denke ich, nicht das Thema sein, weil da hast du das Problem nicht, außer du willst einen pauschal besteuerten Fahrtkostenzuschuss zahlen. Da musst du dann diese Berechnung auch schon machen. Viel Spaß.
Genau.
Da musst du es
also
gut überlegen.
Also alle kriegen keinen pauschal versteuerten Zuschuss, den ist schon viel steuerfrei. Aber stell dir mal vor, nach einer Veranlagung, das ist ja furchtbar. Das ist ja der wahre Horror. Da gibt es wahrscheinlich jetzt zur Anlage N, die Anlage N, A-W-K-A-R-E.
Ne? Nee, und dann N-aktiv.
N-aktiv, ja. Also, das zeigt sich, man öffnet mit solchen Regelungen die Büchse der Pandora. Ne? Weil bei der Sonderausgabe Vorsorgeaufwendung ist das Gleiche. Ich habe ja mal ausgerechnet, was das bringt, weil besser mit 2,5er Altersrentner, da musst du aber dran denken, ich habe dann die Vorsorgeaufwendungen ausgerechnet, musst du dran denken, nee, Andreas, du kannst ja die volle Krankenversicherungsbeiträge als Vorwegpauschale, heißt sie, gell, abziehen.
Sondern das Vorsorgepauschale, ja.
Vorsorgepauschale, sorry, ja. 24.000 Euro, mein Fall war ja immer durchgängig, die sind eben, für 24.000 Euro sind die Beiträge zur Krankenversicherung nicht steuermindernd zu berücksichtigen. Ja. Also das wird schon, ist schon heftige Rechenarbeit, ne?
Ja, also wir können froh sein, dass wir die Lohnabrechnungsprogramme haben. Die machen das ja dann Gott sei Dank alles für uns. Aber
ja, die
es ist halt tatsächlich so, die Vorsorgeaufwendung, die auf steuerfreiem Arbeitslohn entfallen, die darf ich steuerlich nicht nochmal mindernd abziehen. Und damit werden die weder auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen, noch bei der Vorsorgepauschale berücksichtigt, noch nachher beim Sonderausgabenabzug berücksichtigt. Und interessant finde ich ja immer nur den Punkt, beim Progressionsvorbehalt hat man gesagt, naja gut, da will man den Ärger vermeiden. Hinten raus, klar, da reden wir natürlich nochmal über ganz andere Beträge. Ja. Da lässt man das Thema jetzt aber durchaus dann in diesen Schwierigkeiten bestehen.
Also Sebastian, du rutschst in eine Steuerberatung rein. Zu dir kommt jemand, sagt, Sie, Herr Sprenger, schafft jetzt noch länger, kriegt die Aktivrente. Sagst, ja, das ist super. Und dann sagt er, aber ich bräuchte dringend eine neue PC für die Arbeit. Das alte System klappt nicht mehr. Ich habe mir überlegt, ich kaufe einen PC, für, so einen Laptop für 1.800 Euro. Ja, da sagt der Steuerberater, ja klar, es sind Werbungskosten, dran denke. Muss sagen, nee, Vorsicht, wenn Sie 3.000 verdienen, können wir von den Dingen nur ein Drittel absetzen. Ja. Also, ist jetzt kein, ich finde jetzt kein Totschlagargument, aber ja. Macht noch hinterher Arbeit, ja.
Genau. Man muss eben, und jetzt nochmal so zum Abschluss muss man einfach, denke ich, auch nochmal sagen, also Aktivrente wirklich nur für Arbeitnehmer, die eben Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Das heißt, die Beamten sind raus, die im Beamtenverhältnis weiterarbeiten. Wenn Sie aber natürlich einen pensionierten Beamten in einem rentenversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis einstellen, dann kann er in diesem rentenversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis sehr wohl die Aktivrente bekommen. Und genau, die Selbstständigen sind natürlich auch alle noch draußen. Da sagt die Bundesregierung, wir evaluieren das ganze Gesetz, ja. Man braucht es aber gesetzlich nicht festschreiben, so die Gegenäußerung auch zur Stellungnahme des Bundesrates, der das gerne gesetzlich festgeschrieben hätte, dass man es auch evaluiert, das Gesetz, oder eine Ablauffrist im Prinzip ins Gesetz gerne drin gehabt hätte. Und dann schauen wir mal, was die Evaluierung bringt, ob wir eine Steigerung von Fachkräften haben und ob man es dann vielleicht auf die Selbstständigen doch noch ausweiten wird.
Und für Leute, die wirklich sich downsize auf Lohnabrechnung, also sind die Personengruppe 119, 120 und 101, die begünstigt sind. Und dann schauen Sie immer auf die Schlüsselzahl bei der Renteversicherung, das ist ja die zweite, 3 oder 1, dann wissen Sie, dann ist es richtig. Also 101 Personengruppe, 120, 119 ist okay. Und in der zweiten Schlüsselzahl bei der Renteversicherung muss entweder eine 3 oder eine 1 stehen und dann gibt es Aktivrente.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz.
Genau, also wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist. Aber daran sieht man es eigentlich, ja.
Gut. Ich würde sagen, das war ein langes Thema nochmal hier aktiv. Ja, wir hatten am Anfang wie immer gedacht, wir haben überhaupt nichts groß zum Schwätzen und wir schaffen es immer wieder.
Dann also bleiben Sie bei der Aktivrente bitte mutig. Also Sie werden sicher überrollt werden im Januar. Anfrage, auch die Personalabteilung, muss man wirklich sagen, sage ich einfach, sind Sie überhaupt schon Regelaltersrentner? Also haben Sie schon die Regelaltersgrenze erreicht? Vorsicht, nicht die Rentenabfrage, weil jemand, der keine Rente bezieht, aber die Regelaltersgrenze erreicht hat, der kann es auch bekommen. Sie fragen, ja, haben Sie schon die Regelaltersgrenze erreicht? Und dann könnte ich sagen, ja, dann kommt es in Frage und jetzt gucken wir die Lohnabrechnung. Wenn da RV-Beiträge abgeführt werden, dann kann das Programm die 2000 Euro berücksichtigen. DATEV macht es wohl wirklich so, dass es das SV-Brutto schön ausweist und dann drunter setzt praktisch davon steuerfrei und schön absetzt. Also da sieht man dann, das ist nur eine steuerliche Regelung in der SV. Dann passiert wirklich tatsächlich beitragstechnisch gar nichts. Und Mut, bitte Mut behalte, ja.
Ja, den Mut geben wir ja nie auf, weil uns macht ja unsere Arbeit Spaß. Das ist wieder eine neue Herausforderung, der man sich stellen darf.
Oh ja, Sebastian, in 2 Jahren sagt jeder, will Aktivrente, ja.
Ja. Es ist wie immer, was die Neues sich eingeschliffen hat, ja. Aber so ist das, ja. Können wir sicher sein, da werden wir auch wieder was Neues finden.
Aber kann man ja auch vielleicht jemand überzeugen, dass er noch ein bisschen Lust hat am Arbeiten. Also jetzt machen wir es mal positiv. Weihnachten. Genau. So, Sebastian, okay. Ich glaube, wir haben schon wieder viel zu lang geredet, ne?
Ja, wir sind jetzt bei 54 Minuten. Ich glaube, jetzt können wir sagen, dann bleiben Sie aktiv, auch wenn Sie noch nicht in der Rente sind. Und bleiben Sie uns gewogen, auch wenn mal die eine oder andere Folge etwas länger geht. Man kann es ja beim Joggen hören, da wird auch die Kilometerzahl beim Joggen immer besser.
Denken Sie an die zusätzliche Kalorienzahl.
Ja.
Ich habe dermaßen abgenommen. Da sagt der Arzt, ja, warum? Wir hören immer den Podcast von Sprenger und Herrn Loser und die gehen immer ewig lang, dann muss ich immer noch eine extra Runde machen. Sagt der Arzt, jetzt werden Sie aber so alt, dass Sie die Regelaltersgrenze leicht erreichen und dann einen Freibetrag kriegen. Das ist doch ein rundes Bild.
Genau. Also dann, ich wünsche dir alles Gute.
Tschüss.
Danke wie immer. Mach es gut.
Mach's gut.